Neue Entwicklung im Fall Bittner. Diese Abgeordneten sprachen mit dem Impfrebellen. Wurden Todeschargen von BioNTech heimlich vom Markt genommen? Aufruf bestätigt Befürchtungen. Und Eskalation zu Drittem Weltkrieg. NATO-Bodentruppen und Atomraketen für die Ukraine? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Oberfeldwebel Alexander Bittner ging lieber in Haft, als sich gegen Corona impfen zu lassen. Doch wie geht es ihm nach über 2 Monaten im Justizvollzug? Leider war es Herrn Bittner, anders als zunächst gedacht, aus juristischen Gründen nicht möglich, direkt mit Medienvertretern zu sprechen. Eine Delegation der bayerischen AfD-Landtagsfraktion hatte dazu allerdings die Gelegenheit. Auf 1 war vor Ort und hat von den Abgeordneten exklusiv die neuesten Entwicklungen im Fall des Impfrebellen erhalten.
Mich freut es natürlich, dass er wohlauf ist. Andererseits schockiert mich das wirklich sehr, dass in meiner Heimatstadt wirklich hier sowas vorgefallen ist, dass er sich eben aus Gewissensgründen nicht hat impfen lassen, aber jetzt hier eben schon einige Wochen in der JVA Eichach gesessen ist und demnächst auch wieder dorthin muss. Trotzdem denke ich einmal, ist es wirklich wichtig auch zu betonen, dass es dem Herrn Bittner gut geht. Er ist, körperlich und psychisch, auf guter Linie. Aber andererseits sieht man auch hier, wenn man es mal schaut, wegen so einer Lappalie, dass wegen einer nicht erfolgten Impfung, weil man das aus Gewissensgründen abgelehnt hat oder aus welchen Gründen auch immer, spielt eigentlich gar keine Rolle, dass man hier jetzt wirklich in Deutschland im Jahr 2024 im Gefängnis hocken muss und andere Straftäter, sage ich mal, da ist die Justiz recht großzügig oder auch bei Abschiebeverweigerungen, da greift der Rechtsstaat nicht mit voller Härte durch. Das schockiert mich nach wie vor und ich sage mal, wir müssen endlich wieder zurück zum Rechtsstaat.
Herr Dirkes, ist im Fall Bittner nun tatsächlich ein Weihnachtswunder möglich?
Also wir wollen es Herrn Bittner hoffen. Er hat eine sehr starke Kämpfernatur. Man muss sich vorstellen, dass hier jemand im Gefängnis sitzt, nur weil er seinem Gewissen gefolgt hat und sich nicht mit einem Impfstoff hat impfen lassen, der noch experimentell war, der auch nachweislich Nebenwirkungen hat. Und nun hat ja auch Söder für viele Ordnungswidrigkeitenverfahren Amnestie gewährt. Und dieser Fall ist ja ähnlich zu behandeln und trotzdem sitzt Herr Bittner bis heute im Gefängnis. Jetzt hat er Hafturlaub bekommen, wird voraussichtlich auch zu Weihnachten Urlaub bekommen, aber trotzdem ist ungewiss, ob er nach 2 Drittel seiner Haftzeit auch wieder entlassen wird. Wir sind aber zuversichtlich, da er eine sehr starke Kämpfernatur ist, dass er das Ganze gut überstehen wird und auch ein Beispiel für viele weitere Personen ist.
Ein Aufruf des ehemaligen FDP-Politikers Marcel Lute dürfte die Existenz 2 Todesimpfchargen des Herstellers BioNTech bestätigen. Seit Lutes Posting gestern auf X hätten sich bereits 3 Dutzend Ärzte und Pflegepersonal gemeldet, die die Befürchtung der tödlichen Chargen bestätigen. Das äußerte er exklusiv auf Anfrage von Auf 1. Zuvor hatte Rechtsanwalt Tobias Ulbricht darauf hingewiesen, dass 2 Chargen von BioNTech still und heimlich vom deutschen Markt genommen worden sein müssen. Denn ein Abgleich zwischen Daten im Impfschadenmeldesystem VERS und der eigenen Statistik der Kanzlei führte zu so gravierenden Unterschieden, die sonst logisch nicht erklärbar seien. In der VERS-Datenbank wurden nach Verabreichung der BioNTech-Charge EM0477 folgende Schäden gemeldet. 234 Todesfälle, 148 dauerhafte Schwerstbehinderungen, 109 lebensbedrohliche Erkrankungen, 513 Krankenhausbehandlungen und 1218 weitere Impfschäden. Zudem meldeten 79 Impfzentren und Ärzte oder Angehörige den Tod sofort nach der Injektion. Ähnliches wurde auch zur Charge EJ6788 registriert. Die enorme Differenz zwischen dem offiziellen und seinem eigenen Datensatz erklärt Rechtsanwalt Ulbricht wörtlich: Das ist nur denkbar, wenn die beiden Chargen ganz schnell nach so vielen Toten vom Markt verschwanden. Atomwaffen und Bodentruppen. Lässt Joe Biden den Ukraine-Krieg eskalieren, um Trumps Friedenspläne zu verhindern? Das dürften zumindest die noch regierenden Globalisten des US-Establishment planen. So meldete die New York Times, dass hochrangige Beamte der Vereinigten Staaten dem scheidenden US-Präsidenten vorgeschlagen hätten, der Ukraine ihre Atomraketen zurückzugeben. Dabei soll es sich um alte Massenvernichtungswaffen handeln, die dem Land nach dem Fall der Sowjetunion abgenommen worden seien. Doch auch die Eliten in Europa möchten den Krieg offenbar weiter eskalieren lassen. So wird aktuell in Frankreich und Großbritannien der Einsatz von NATO-Bodentruppen diskutiert. Auch der Politikprofessor der Bundeswehr-Universität München, Carlo Masala, äußerte kürzlich diesen Vorschlag. Den Einsatz von westeuropäischen Militärs in der Ukraine bezeichnete er als, Zitat, Rückfalloption für den Fall, dass die USA ihre Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Das Auswärtige Amt schweigt auf die Frage, ob eine Festnahme des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu eine Belastung für die deutschen Beziehungen zu Israel oder den USA darstellen würde. Eine entsprechende Auf-1-Anfrage ließ das Außenministerium bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Hintergrund der Anfrage: Am Rande eines G7-Treffens in Italien hatte Annalena Baerbock angekündigt, dass Deutschland den Haftbefehl gegen den israelischen Ministerpräsidenten vollstrecken würde. Konkret sagte die grüne Politikerin, Zitat, die Bundesregierung hält sich an Recht und Gesetz, weil niemand über dem Gesetz steht. Deutschland galt bislang als einer der engsten Verbündeten Israels. Der Fall ist nicht nur wegen seiner Auswirkung auf das deutsch-israelische Verhältnis brisant. Auch die aktuelle US-Regierung unter Joe Biden und die zukünftige unter Donald Trump gelten als ausgesprochen israelfreundlich. Die Sorge um einen dritten Weltkrieg ist aktuell so groß wie nie zuvor. Besonders der drohende Einsatz von nuklearen Waffen sorgt für Angst und Verunsicherung. Doch Mutarzt Rolf Krohn ist der Meinung, dass wir uns längst in einem dritten Weltkrieg befinden. Warum? Das hat er auf 1 exklusiv beim Bauernprotest in Berlin erklärt.
Wir befinden uns jetzt seit 4 Jahren mehr oder weniger in einem dritten Weltkrieg, weil ja mit den Corona-Maßnahmen ja im Grunde, die waren ja weltumspannend. Und die Waffen, die man heute auf die Menschen ablässt, die sind nicht mehr in Gewehren, sondern in der Spritze. Und die werden ja in Amerika auch inzwischen von hochrangigen Generälen als Biowaffe deklariert und bezeichnet. Ja, für mich als Mediziner ist es nichts anderes. Die RKI-Files bringen das ja auch her, dass sie eben nicht schützen, keinen Fremdschutz vermitteln und die Menschen krank gemacht haben. Also das ist der dritte Weltkrieg, der ja schon begonnen hat, eben nicht mit den ursprünglichen ballistischen Waffen, sondern hier eben mit medizinischen Waffen.
Die Deutsche Bundesnetzagentur kann nicht sagen, wie häufig es zu Problemen durch die Auslastung von Umspannwerken kommt. Dies teilte die Behörde gegenüber auf 1 exklusiv mit. Hintergrund unserer Anfrage war ein Fall in der Gemeinde Osterburg in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Das dortige Umspannwerk war zuletzt so überlastet, dass es keinen zusätzlichen Strom mehr transportieren konnte. Der Hauptgrund für diesen Kollaps sind vor allem die zahlreichen Windparks, die in der Gemeinde in den letzten Jahren entstanden sind. Keineswegs ein Einzelfall, wie eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer zeigt. Demnach hatte bereits die Hälfte der befragten Industrieunternehmen Probleme mit Stromausfällen. Ebenfalls knapp die Hälfte der Befragten gab an, inzwischen eigene Maßnahmen zur Sicherung ihrer Stromversorgung getroffen zu haben. Dies würde teilweise Kosten von über 100.000 Euro pro Unternehmen verursachen. Doch damit nicht genug. Die Industrie- und Handelskammer Köln teilte bereits mit, dass mit dem heutigen Stromnetz, Zitat, eine sichere Stromversorgung nicht gewährleistet werden könne. Warum US-Politiker den Niederlanden mit Invasion drohen, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Fast die Hälfte der Wiener Erstklässler spricht nicht ausreichend Deutsch, um dem Unterricht folgen zu können. Dies zeigt eine Anfrage der österreichischen Tageszeitung Der Standard an das Büro des Bildungsstadtrates Christoph Wiederkehr von den NEOS. Von den betroffenen Schülern sind 61% bereits in Österreich geboren. Die deutschen Parteien haben dieses Jahr insgesamt mehr als 13,2 Millionen Euro an Spenden erhalten. Die meisten Zuwendungen erhielt dabei das Bündnis Sarah Wagenknecht. Die neue Partei nahm mit gerade einmal 5 Einzelspenden 6,41 Millionen Euro ein. Die Alternative für Deutschland dagegen hat im Jahr 2024 keine Großspenden im meldepflichtigen Bereich erhalten. Der US-Senator Tom Cotton hat den Niederlanden für den Fall einer Anklage des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahus vor dem Internationalen Strafgerichtshof indirekt mit einer Invasion gedroht. Der Republikaner bezog sich dabei auf den sogenannten Hague Invasion Act, der Washington zur Befreiung von US-Bürgern einen Angriff auf die Niederlande erlaubt. Der Gerichtshof wollte sich auf Anfrage von Auf 1 nicht zu der Angelegenheit äußern. Das Kraftfahrtbundesamt erwartet einen zeitnahen Durchbruch beim autonomen Fahren. Gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der KBA-Präsident Richard Damm wörtlich, 2026, spätestens 2027, werden selbstfahrende Robobusse in den ersten Städten in Deutschland unterwegs sein und Fahrgäste transportieren. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hat mit Marty McCarry einen verheerenden Kritiker der Corona-Maßnahmen für die Leitung der Lebensmittel- und Arzneiaufsicht FDA nominiert. McCarry ist unter anderem für die Aussage bekannt, der größte Verursacher von Falschinformationen während der Covid-Pandemie war die Regierung der Vereinigten Staaten. Außerdem kritisiert er die übermäßige Verschreibung von Medikamenten und die Verwendung von Pestiziden bei Lebensmitteln.
Noch immer verhandeln die drei Systemparteien ÖVP, SPÖ und NEOS über eine neue Regierung in Österreich, trotz des Erdrutschsieges der FPÖ am vergangenen Sonntag in der Steiermark. Doch während an der Oberfläche alles ruhig ist, dürfte es besonders in der Volkspartei hinter den Kulissen brodeln, so FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker im exklusiven Interview mit Auf 1. Unserem Innenpolitikredakteur Philipp Huemer hat er außerdem verraten, was er von den Gerüchten über eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz hält.
Also ich bin kein Intimus von Sebastian Kurz, aber es fehlt natürlich tatsächlich auch, dass er sich immer wieder in den Vordergrund drängt. Und man darf nicht vergessen, er sitzt ja auch mit seinem Team im Wiener Büro. Da ist der Gernot Blümel mit dabei, da ist die Frau Köstinger mit dabei und sie äußern sich tatsächlich zu vielen politischen Themen diesbezüglich. Also wäre schon interessant zu wissen, was da im Gange ist oder was hier sozusagen Geheimpläne betrifft. Aber wir werden es abwarten müssen. Fakt ist eines, es hat sich bis jetzt noch niemand gefunden, der Karl Nehammer von der Spitze verdrängt. Also es ist jetzt mal die Frage, wer hier sichtbar wird. Was Caroline Edtstadler noch plant, ist ebenso ungewiss. Sie hat jetzt nur mal gesagt, mit Karl Nehammer möchte sie nicht mehr regieren. Also spannende Tage in der ÖVP und ich bin wirklich gespannt, wie lange es doch dauert, bis es hier mal einen Konsolidierungsprozess gibt.
Was von den Regierungsverhandlungen bereits nach außen gedrungen ist, das erfahren Sie im gesamten Interview mit Christian Hafenecker unter www.auf1.tv. In der Salzburg Arena wurde beim Event Quo Vadis Austria 2, organisiert vom Club Menschheitsfamilie, kein heißes Eisen ausgelassen. Von der Rolle der Systemmedien über die Corona-Aufarbeitung und den Ukraine-Konflikt bis hin zur US-Wahl und weiteren brisanten Themen. Sämtliche Themen wurden auf den Prüfstand gestellt und kontrovers debattiert. Mit dabei waren renommierte Experten aus unterschiedlichsten Fachbereichen, darunter auch Professor Suharit Bhakti und Professor Martin Hadic.
Sachliche Diskussion jenseits der Einheitsmeinung. So lautet das Motto der Veranstaltungsreihe Quo Vadis Austria, die nun bereits zum zweiten Mal stattfand. Über 1000 Menschen strömten in die Salzburg Arena, um an diesem Abend spannende und kontroverse Debatten zu erleben. Die Podiumsgäste hochkarätig und alles andere als unbekannt. Neben dem renommierten Professor Dr. Suharit Bhakti nahmen auch Servus TV-Intendant Dr. Ferdinand Wegscheider, die Politikwissenschaftlerin, Professorin, Dr. Ulrike Gero, der Experte für Tropenmedizin Professor Dr. Martin Hadic sowie der investigative Journalist und Autor Dirk Pohlmann Platz auf der Bühne. Pohlmann betonte im Verlauf der Veranstaltung eindringlich, dass wir entschlossen für unsere Souveränität kämpfen müssen.
Es ist aber so, Souveränität, ich habe das mehrmals schon gesagt, bekommt man nicht verliehen wie ein Abiturzeugnis. Von wem denn? Von den Amerikanern? Oder wie soll das funktionieren? Souveränität nimmt man sich. Ja. Man ist souverän, wenn man in der Lage ist, ja, zu sagen, mit uns nicht mehr. Ja. Wenn Sie eine Ehefrau waren bis 1969 in der Bundesrepublik, konnten Sie kein Konto eröffnen, Sie haben keinen Reisepass gehabt, einen Vertrag musste der Ehemann unterschreiben. Und wenn Ihr Ehemann zu Ihnen nett war, dann war das okay, aber Sie waren nicht souverän. Souverän, wenn Sie sagen können, leck mich am Arsch. Und das ist das, was wir machen sollten jetzt in der Situation. Das heißt, uns ermannen.
Mit scharfen Worten richtete Professor Dr. Martin Hadic eine unmissverständliche Botschaft an die Kriegstreiber dieser Welt.
Die Leute, die Krieg haben wollen, egal welcher politischen Farbe sie angehören, drückt ihnen doch ein Gewehr in die Hand und schickt sie an die Front. Jeder soll das machen, wie er möchte, aber die, die Kriegs treiben, sollen auch selber an die Front gehen.
Das Einmalige und Erstmalige an dieser Situation ist, wir können nicht den Fall abwarten, denn es gibt nichts um uns herum, was wieder auferstehen wird. Und deswegen ist die Aufgabe der Menschen in Europa, den Fall zu verhindern. Und das ist einmalig und erstmalig in der Geschichte der Welt.
Für Dr. Ferdinand Wegscheider, Intendant von Servus TV, sind solche Veranstaltungen ein Hoffnungsschimmer. Sie zeigen, dass immer mehr Menschen dem einseitigen Denken der Mainstream-Medien entkommen und den Weg zu kritischem, freiem Denken finden.
Ich glaube, die einzige Chance, aus dem Schlamassel herauszukommen, ist, dass immer mehr Bürger zu sagen, hey, ich lasse mich nicht für dumm verkaufen. Und das sage ich auch öffentlich.
In einer Zeit, in der das kritische Denken immer mehr von den etablierten Medien unterdrückt wird, wenden sich immer mehr Menschen aktiv von der manipulativen Einheitsmeinung ab und suchen den Weg zu unabhängigem, freiem Denken. Dieses Erwachen macht Veranstaltungen wie diese umso bedeutungsvoller.
Auf dem Symposium Kinder im Visier von Porno, Trans und Co. der Aktion Demo für alle hat auf eins mit Trans-Aussteigerin Sophie Griebel gesprochen. Welche Strategien sie hinter dem Angriff der Regenbogen- und LGBTQ-Propaganda auf unsere Kinder vermutet, hat sie auf eins exklusiv im Interview mitgeteilt.
Wie erklären Sie sich das? Ich meine, der Titel des Symposiums ist Kinder im Visier, aber mehrfach heute wurde schon betont, wie sehr es gerade die jungen Mädchen betrifft, ja, und heranwachsenden Frauen sozusagen. Warum gerade die Weiblichkeit? Warum ist die nicht nur die Kinder im Visier, sondern die Weiblichkeit, die Mütterlichkeit, die Fraulichkeit? Sie haben es gerade angesprochen. Warum ist gerade das so im Visier? Wie können Sie sich das erklären?
Die Weiblichkeit ist das, was Leben schafft. Die Weiblichkeit ist fruchtbar. Die Weiblichkeit ist inspirierend, das hat ja auch was mit Kreativität zu tun. Und wenn ich all diese Anteile zulasse, dann erschaffe ich etwas Neues, was die Menschheit inspiriert und bereichert. Will man das heutzutage? Ich glaube eher nicht. All diese Zeiten, die wir durchlebt haben, wollen eins: Kontrolle. Wie schaffe ich das am besten? Wenn ich anfange, Menschen zu unterdrücken und ihnen weiszumachen, sie hätten keine Kreativität, sie hätten kein Mitgefühl, sie dürfen kein Vertrauen haben und sie müssen immer ums Überleben kämpfen. So kann ich am besten Menschen kontrollieren, weil sie immer im Angstmodus sind.
Das gesamte Interview mit Sophie Griebel finden Sie unter www.auf1.tv. Eine eiserne Grundregel gilt in der deutschen Politik. Überall dort, wo sich kritische Menschen versammeln, sind die Schergen der Antifa nicht weit. Zum Landesparteitag der AfD in Rheinland-Pfalz kamen die Sturmtruppen des Systems allerdings zu spät. Am vergangenen Sonntag verkündeten die Linksextremen stolz auf Ex, Zitat, seit 8.50 Uhr ist die Zufahrt zum AfD-Landesparteitag in Bingen blockiert. Doch tatsächlich war der Parteitag bereits am Vorabend beendet worden. Auf vermeintliche Faschisten wartete der linke Mob also wohl vergeblich. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.